Streiks müssen wehtun, alte Gewerkschaftsweisheit. Und wenn die immer noch stimmt, ja, dann hat die Gewerkschaft Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, in dieser Woche ihr Soll ziemlich gut erfüllt, würde ich sagen. Zum Beispiel in Stuttgart, wo in der zweiten Wochenhälfte die Müllabfuhr die Arbeit niedergelegt hat, mit Folgen, die ein Anwohner so zusammengefasst hat.
Die ganze Straße ist voll mit Dreck und es sieht fürchterlich aus. Bei uns sind sämtliche Müllbehälter voll. Es wird der Sperrmüll nicht abgebaut. Es sieht fürchterlich aus. Ich habe Verständnis für den Streik, aber ich gucke halt auch auf meine Umgebung. Und die gefällt mir nicht.
Ja, und damit ist er sicherlich nicht allein. Ob es bald noch mehr Warnstreiks gibt, das dürfte sich an diesem Wochenende entscheiden. Verdi, Beamtenbund und die öffentlichen Arbeitgeber sitzen nämlich in Potsdam zusammen und suchen nach einer Lösung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Wie die Chancen dafür stehen, ein Thema heute hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Tag allerseits. So viel Gelb von Warnwesten gab es schon lange nicht mehr. Im ganzen Land haben in den vergangenen Tagen Frauen und Männer ihre Arbeit niedergelegt, sind auf die Straßen gegangen und zwar aus fast allen Berufsgruppen, die es im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen so gibt. Von der Flugzeugabfertigerin am Flughafen über den Pfleger im städtischen Klinikum bis hin zur Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt. Mehr als 20.000 Streikende sollen es in dieser Woche allein in Baden-Württemberg gewesen sein. Was sie sich von dem Ausstand erhoffen, das haben Erzieherinnen bei einer Verdi-Kundgebung in Andernach in dieser Woche folgendermaßen zusammengefasst.
Mehr Freizeit.
Wir sind uns im Team auch einig, mehr Geld ist immer toll, aber die Arbeitsbedingungen, die müssen sich einfach ändern. Wir streiken eigentlich hauptsächlich, weil wir mehr Kräfte brauchen, ne?
Der Job in den Kitas und in anderen Bereichen im öffentlichen Dienst, er soll also attraktiver werden, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen, damit sich die Personalsituation in den Teams entspannen kann. So ein ganz zentrales Argument der Arbeitnehmerseite in dem Konflikt. Und dazu brauche es vor allem erstmal mehr Geld. 8% mehr, mindestens aber einen Lohnplus von 350 Euro im Monat. Dazu einen Anspruch auf Altersteilzeit und mindestens 3 zusätzliche freie Tage im Jahr. Forderungen der Gewerkschaftsseite, zu denen die öffentlichen Arbeitgeber bislang eine ziemlich klare Haltung an den Tag gelegt haben. Hier vorgetragen von Frank Frühauf, Oberbürgermeister von Idar-Oberstein und Chef des kommunalen Arbeitgeberverbands von Rheinland-Pfalz.
Es ist nicht mehr zu finanzieren, weil, sagen wir auch in Rheinland-Pfalz, für das, was ich hier auch stehe, die Kommunen sind alle am Anschlag mit ihren finanziellen Belastungen. Und sowas ist absolut nicht durchführbar, was hier gefordert wird.
Und außerdem seien 8% mehr auch so schon ziemlich überzogen. Schon beim letzten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst hätten die Gewerkschaften hohe Gehaltssteigerungen durchgedrückt. Die Beschäftigten stünden daher heute finanziell deutlich besser da als viele Menschen aus anderen Branchen. Verhärtete Fronten also in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Und die sind der Grund, warum die Arbeitnehmerseite ihre Warnstreiks in dieser Woche nochmal stark ausgedehnt hat. Leidtragende sind dann zum Beispiel Eltern, die händeringend spontan nach einer Betreuung für ihre kleinen Kinder gesucht haben, oder Patientinnen, deren planbare Operation verschoben worden ist. In Andernach, da gab es in dieser Woche von Passanten, die die Warnstreiks beobachtet haben, beides. Verständnis, aber auch Kopfschütteln.
Nein, kein Verständnis. Und die kriegen schon genug. Wenn ich um 3 mal zu den Behörden muss oder 2:30, nee, jetzt nicht mehr, kommen sie später. Und das kann nicht sein.
Ich finde, das ist richtig, dass sie streiken, weil sie werden zu wenig bezahlt. Vor allen Dingen in den Kitas. Und deswegen finde ich das einfach richtig, dass die sagen, nee, heute mal nicht. Und wenn das jetzt bei meiner Tochter so wäre, dann wäre das halt so. Was soll ich machen?
Seit Freitagmittag suchen die Tarifparteien wieder nach einer Lösung für den Konflikt. Und jetzt wollen wir drüber sprechen, wie eine solche aussehen könnte. Ein absoluter Fachmann für Tarifkonflikte ist Friedhelm Pfeiffer, Volkswirt und stellvertretender Leiter des Bereichs Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Herr Pfeiffer, Sie haben schon viele Tarifverhandlungen verfolgt. Wie lesen Sie denn aktuell die Zeichen? Gibt es am Wochenende eine Lösung?
Also das ist durchaus möglich, aber mit Sicherheit kann man das nicht sagen. Bislang haben wir sozusagen aus meiner Sicht, und Sie haben es ja gesagt, ich habe schon viele Tarifverhandlungen erlebt, die üblichen hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften, 8%, und die Arbeitgeber sagen, sie haben kein Geld und sie sind verschuldet. Das ist alles so üblich und wie lange das dauern wird, kann man nicht sagen. Aber in Deutschland ist es so, dass die Streiktage sehr niedrig sind im internationalen Vergleich, sodass es mich auch nicht wundern würde, wenn jetzt eine Einigung kommt. Aber mit Sicherheit kann man das nicht sagen.
Aber Sie sagen, so wie das gerade stattfindet, ist das eigentlich der normale Ablauf. Ich frage mich jetzt trotzdem, diese ja doch konfrontative Strategie, die eigentlich beide Verhandlungspartner fahren, Sie haben es gesagt, hohe Forderungen der Gewerkschaftsseite, die Arbeitgeber, die bis zur dritten Verhandlungsrunde noch nicht mal ein Angebot vorgelegt haben. Passt das so in die Zeit, wo wir ja gerade die ganze Zeit Krisen erleben und die Leute eigentlich das Gefühl haben, man müsste sich jetzt gerade mal zusammenraufen, müsste irgendwie so eine Art Burgfrieden herstellen?
Das wäre natürlich wünschenswert und man könnte sich fragen, warum denn diese Verhandlungsführer jetzt da nicht schnell zu einer Einigung kommen. Und die Arbeitsmarktforschung hat dafür eine Idee, warum das so ist. Und die kann man so bezeichnen, dass ab und zu die beiden Parteien sozusagen testen, wie groß ihre Verhandlungsmacht noch ist. Also ein Streik, das ist ja eine Auseinandersetzung mit Unsicherheit wiederum. Die Gewerkschaften wissen nicht unbedingt, wie stark die Bereitschaft der Belegschaft ist zu streiken. Die öffentlichen Vertreter vom Bund und Kommunen wissen auch nicht, wo der Streik genau einschlägt, wie viel wirtschaftlicher Schaden da entstehen kann und wie gut sie sozusagen in der Lage sind, Alternativen anzubieten, sodass die Auswirkungen für den Streik für die Menschen nicht so spürbar sind. Und ab und zu ist es dann notwendig, dass die Verhandlungsparteien tatsächlich streiken und das so ein bisschen austesten.
Also man will so von beiden Seiten schauen, wie viel Schlagkraft hat das Gegenüber noch?
Ja, genau. Genau, oder wie viel Schlagkraft hat man selber? Und dann gibt's halt auch noch die Unsicherheit, die man auch sehen muss, je höher die Löhne sind, die da am Schluss abgeschlossen werden, weil es kommt ja nicht auf die Forderung an. Die Forderung ist erstmal ein Signal, um eine gute Verhandlungsposition zu bekommen. Letztlich wichtig ist ja der Abschluss. Und hier gibt's auch für die Gewerkschaften Risiken. Je höher der Abschluss ist, desto höher ist das Risiko, dass die Kommunen und der Bund sozusagen Arbeitseinsparungen in Gang setzen oder versuchen.
Und trotzdem würde man ja denken, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst, wenn man es jetzt mit der freien Wirtschaft vergleicht, nicht so viel riskieren in so einem Tarifkonflikt, weil natürlich Abbau von Arbeitsplätzen bei öffentlichen Dienstleistungen viel schwieriger ist als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Automobilzulieferer oder so. Würden Sie sagen, dass sich vielleicht wirklich Beschäftigte Gewerkschaften in diesem Sektor im öffentlichen Dienst eigentlich leichter tun zu streiken als in der freien Wirtschaft?
Das Risiko, dass man im öffentlichen Dienst entlassen wird, ist nahezu null, also zumindest in normalen Zeiten. Allerdings kann man dadurch, dass man keine neuen Arbeitskräfte einstellt, kann die öffentliche Verwaltung die Beschäftigtenanzahl relativ schnell reduzieren. Also Sie haben ja gesagt, es gibt 2,5 Millionen Beschäftigte und es gibt auch in Rezessionszeiten oder in Stagnationszeiten immer, jedes Jahr gehen so und so viele Beschäftigte ab. Es kann sein, dass sie umziehen, heiraten und in ein anderes Land ziehen oder sie gehen in Ruhestand. Das können bis zu 10% oder sogar 15% sein, sodass man die Beschäftigung relativ schnell runterfahren kann, ohne dass man Leute entlässt. Und in der Wirtschaft geht es vielleicht noch schneller. Und da gibt es auch ein individuelles Beschäftigungsrisiko, das es so im öffentlichen Dienst nicht gibt. Aber die Beschäftigung insgesamt im öffentlichen Dienst kann schon auch sinken, je höher die Löhne sind. Und das ist in der Wirtschaft natürlich genauso. Das ist immer die Abwägung, die Gewerkschaftsseite tätigen muss.
Weil jetzt so viele Leute von diesem Arbeitskampf betroffen sind, den wir gerade erleben, braucht es vielleicht nicht doch besondere Regeln für eine Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst, zum Beispiel eine verpflichtende Schlichtung, bevor es zum Streik kommt? Solche Regeln gibt es ja zum Beispiel in Dänemark.
Also darüber kann man sicher reden, weil das Streikrecht ist historisch entstanden und die Welt ändert sich, die Arbeitswelt ändert sich, die Verwaltungsprozesse ändern sich und so weiter, die Präferenzen der Menschen ändern sich. Und insofern kann man darüber reden, aber aus meiner Sicht finde ich das keine Option, dass man das während einer tariflichen Auseinandersetzung macht.
Während aber der Ball rollt, kann man nicht die Spielregeln ändern. Ja.
Ja, aber Sie haben schon recht, das Streikrecht ordnet die Verhältnisse und kann auch die Verhandlungsstärke beider Parteien in unterschiedlichem Maße beeinflussen.
Eine besondere Situation bei diesen aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist ja, dass die Arbeitgeberseite gewählt ist. Es sind gewählte Politiker, die nicht wie sonst in der freien Wirtschaft einfach eingestellt sind, Manager, sondern wirklich Leute, die ja auch von demokratischen Mehrheiten abhängig sind. Was bedeutet das für solche Tarifauseinandersetzungen?
Ja, das ist die entscheidende Frage oder eine wichtige Frage. Das ist der entscheidende Unterschied zur Privatwirtschaft. Hier haben wir gewählte Vertreter auf der Seite von Bund und Kommunen. Und die haben ein Kalkül, das auch berücksichtigt, ob sie wiedergewählt werden oder nicht. Und die müssen komplexe Entscheidungen treffen. Aber da ihre Zeit sozusagen begrenzt ist, sind sie wahrscheinlich bereit, eher Kompromisse einzugehen. Das wäre jetzt meine Vorstellung davon.
Also das heißt, die Gewerkschaften haben einen Vorteil dadurch?
Die Gewerkschaften, die wissen das natürlich auch. Das ist ja seit Jahren ein eingespielter Prozess. Es würde mich nicht wundern, wenn die einen leichten Vorteil dadurch haben. Während in der Wirtschaft weiß man, das sind die Eigentümer, die haben eine langfristige Perspektive. Und es kann schon sein, dass die dann härter verhandeln.
Werfen Sie noch mal ganz kurz zum Abschluss Ihre Glaskugel an. Glauben Sie, dass es bald unbefristete Streiks geben wird im öffentlichen Dienst?
Also da gibt es keine Modelle, die ich kenne, die das so vorhersagen würden. Und ich persönlich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein Kompromiss irgendwo in der Region zwischen 3% und 6% zustande kommt. Weil die wirtschaftlichen Auswirkungen eines unbefristeten Streiks für beide Parteien so sind, dass man das nicht lange durchhält. Das ist ökonomisch nicht im Interesse der beiden Parteien.
Also optimistischer Blick auf die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Und zwar von Friedhelm Pfeiffer, Volkswirt und Tarifexperte beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Genau, jetzt kommt hier wieder Michael Felser zu Wort, Fachmann für Gesetze und Verordnungen, die die Arbeitswelt betreffen. Und für ihn haben wir in dieser Woche einen Fall, der sich erstmal ziemlich ungerecht anhört. Lena aus Bruchweiler im Landkreis Birkenfeld hat geschrieben: Wir haben eine digitale Stempeluhr oder Stechuhr. Beim Kommen oder Einstechen nimmt die im Viertelstundentakt die Zeit. Beim Gehen wird allerdings minutengenau abgerechnet. Das heißt, wenn ich um 6.45 Uhr ankomme, wird die Zeit mit 7 Uhr erfasst und abgerechnet. Aber wenn ich um 12.55 Uhr gehe, wird auch exakt 12.55 Uhr erfasst und abgerechnet. Ist das rechtens? Also, beim Einchecken auf der Arbeit rundet der Arbeitgeber die Zeit auf, zu Ungunsten der Angestellten. Beim Auschecken wird auf die Minute genau abgerechnet. Ist das legal, so die Arbeitszeit zu erfassen? Das ist die Frage an Michael Felser und hier kommt seine Antwort.
Ja, also wenn die Stempeluhr, die digitale, praktisch direkt am Arbeitsplatz ist, dann wäre es natürlich nicht in Ordnung. Ja, dann muss der Arbeitgeber auch exakt abrechnen. Also er muss die genaue Arbeitszeit erfassen. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Allerdings, und so verstehe ich die Frage, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Stempeluhr nicht in der Nähe des Arbeitsplatzes ist, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Ja, da muss man am Eingang die Karte dran halten und hat dann meinetwegen noch eine Viertelstunde bis zum Arbeitsplatz zu gehen. Dann ist der Arbeitgeber berechtigt, diese Viertelstunde Weg zum Arbeitsplatz vom Tor nicht zu bezahlen. Umgekehrt ist es dann natürlich, wenn er dann die Stempeluhr beim Verlassen draußen zählen lässt, dann ist er sogar großzügig. Ja, das wäre dann hier möglicherweise eine großzügigere Regelung als gesetzlich, weil der Weg von dem Eingang eines Werksgeländes bis zum konkreten Arbeitsplatz in der Regel, muss man auch dazu sagen, nicht Arbeitszeit ist.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum öffentlichen Dienst. Allerdings geht es jetzt nicht um Müllwerkerinnen oder Erzieher, sondern um das Spitzenpersonal, Bürgermeister. Aber auch die klagen über eine immer höhere Arbeitsbelastung, weil der Job mit den Jahrzehnten immer komplexer geworden ist und deshalb teilweise so stressig, dass das Amt manchmal eine Gefahr für die psychische Gesundheit wird. Immer häufiger erleiden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen Burnout. Im Südwesten betroffen waren zum Beispiel Jörg Albrecht aus Sinsheim, Manuel Scholl aus Oberhausen-Rheinhausen oder Bernd Killinger aus Forst in Baden, der im vergangenen Sommer am Ende seiner Kräfte war und 7 Wochen in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat. Mittlerweile hat Bernd Killinger die Krise allerdings überwunden und ist in sein Rathaus zurückgekehrt. Was seine Erkrankung mit den Besonderheiten des Bürgermeisterberufs zu tun hat, das hat er unserer Reporterin Stefanie Geißler erzählt.
Der Forster Bürgermeister Bernd Killinger ist, ganz typisch fürs Burnout, ohne es zu bemerken, Schritt für Schritt in die Erschöpfung getrudelt. Am Ende reichte der sprichwörtliche kleine Tropfen und das Fass lief über. In Killingers Fall waren das schlechte Nachrichten aus der Rathauskämmerei. Als er ins Bett ging, fühlte er sich noch okay, am nächsten Morgen nicht mehr.
Ich bin einfach nicht aus dem Bett rausgekommen. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich war leer. Ich war in einer extrem melancholischen Stimmung. Ich musste weinen.
Die Diagnose lautet Burnout. Killinger bevorzugt Burnout-Depression. Privat hatte er gerade noch zu kämpfen mit der chronischen Erkrankung seiner Frau, als sein Vater überraschend starb. Zweifellos harte Schicksalsschläge, die viele Menschen treffen. Was aber hat konkret der Beruf des Gemeindeoberhauptes mit dieser Diagnose zu tun? Dazu hat Bernd Killinger mehrere Ansätze. Zunächst einmal sei da sein persönlicher Führungsstil, sagt Killinger, nämlich mit Empathie. Als Beispiel nennt er den Missbrauchsskandal an der örtlichen Kita. Die Betroffenheit war groß, auch bei Bernd Killinger.
Rückblickend würde ich sagen, an manchen Stellen habe ich das Thema selber zu nah an mich rangelassen und die Betroffenheit war zu groß, anstatt zu abstrahieren und zu sagen, ich habe hier eine Rolle als Träger und ich muss jetzt funktionieren im Hinblick quasi auf die Problemlösung. Letzteres haben wir dann am Ende schon auch gemacht, aber gefühlt war ich einfach emotional immer ein Ticken zu sehr involviert.
Eine empathische Persönlichkeitsstruktur, der raue Ton in den sozialen Medien, all das trug sicherlich zum persönlichen Stresslevel von Bernd Killinger bei. In den 7 Wochen Klinikaufenthalt wurde ihm aber klar, es gibt da einen ganz zentralen Faktor und der betrifft sämtliche Bürgermeister in Deutschland, die in der letzten Zeit an Burnout erkrankt sind. Aufgrund der vielen Krisen konnten sie alle nur noch reagieren, statt zu gestalten.
Die eigentlichen Ziele, die man selber im Rucksack mit sich rumträgt, für die gibt's kaum Möglichkeiten, vorwärts zu kommen. Im Gegenteil, sie müssen die ganz bewusst zur Seite legen, weil sie ihre ganze Kraft und Energie für die Bewältigung dieser Notlage brauchen.
Dennoch, Bernd Killinger ist zurückgekehrt in sein Rathaus und wurde von vielen herzlich empfangen. An der Mangelverwaltung kann er wenig ändern. Stattdessen hat er an den Stellschrauben gedreht, die er in der Hand hat. Seine Bürgersprechstunde hält er ab beim Walken im Wald. Er macht regelmäßig Pausen, isst und trinkt genug. So will er mindestens seine Amtszeit bis September noch zu Ende machen.
Mein Beruf ist Berufung für mich. Ich habe schon in der Hauptschule davon geträumt, Bürgermeister zu sein. Und ich liebe diesen Beruf und meine Tätigkeit und den Kontakt mit den Menschen. Und für mich der entscheidende Moment war, als ich die Rathaustür durchschritten habe, habe ich mich wieder zu Hause gefühlt.
Und da wurde er bestimmt auch von vielen sehr herzlich willkommen geheißen, könnte ich mir vorstellen. Ein Bürgermeister überwindet einen Burnout, ist zurück im Amt, eine starke Leistung, von der uns Stefanie Geißler berichtet hat. Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit dem Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören, mein Name ist Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.